Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und das sind Themen in der Ostschweiz. Olympiaparty im Toggenburg. Der Simon Ammann ist gestern in seiner Heimat nach seinem Goldsprung frenetisch bejubelt worden. Sexuellen Übergriff im Bistum Chur gegen einen Chilemann läuft angezeigt, die Bündner Staatsanwaltschaft ermittelt. Anti-Zürich-Kleber sorgen zu Davos für Unruhe. Zürcher Gäste sagen die Ferien ab, jetzt sollen die Urheber von dieser Aktion zur Kasse gebeten werden. Polizisten beim Koksen verwischt. Die St. Galler Stadtpolizei hat zwei Beamte suspendiert. Unbekannte Hooligan-Szene. Daniel Reiser deckt auf, was die Öffentlichkeit bis jetzt noch nicht gewusst hat. Das in unserem Sonntagsgespräch. Das Wetter morgen, Sonne und Wolken. Am Mikrofon Sascha Zürcher. Ein Sprung in die Geschichtsbücher war es, was am Toggenburger Skispringer Simon Ammann gestern Abend gelungen ist bei den Olympischen Spielen zu Vancouver. Mit seinem Sieg auf der Grossschanze hat er sich die zweite Goldmedaille zu Vancouver geholt. Alles in allem hat er in seiner Karriere jetzt schon 4 goldige Olympiamedaillen. Das macht ihn zum erfolgreichsten Schweizer Olympiateilnehmer von allen Zeiten. Ein Erfolg, den man in seiner Heimat entsprechend gefeiert hat. Rund 500 Simi-Fans sind zu Alt St. Johann wortwörtlich aus dem Häuschen gewesen. Der Thomas Zuberbühler ist für uns auf Stimmenfang gegangen.
Wie ein Rausch, so total high. Also.
Das ist einfach famos, was er leistet. Ja.
Und wenn der Simi Ammann zeigt, da gibt es noch Superlative dazu. Da können wir anfangen aufzählen und nur aufhören.
Ich bin ehrlich gewesen, hast du gerne nicht richtig realisiert.
Also da ist unglaublich, wie ich ihn jucken kann.
Simi, fantastisch, was du gemacht hast. Fantastisch, was du für unser Tal hier machst.
Er ist immer noch einer von uns. Er gehört zu uns und er ist von da. Man redet ja immer noch vom Simon Ammann Toggenburger.
So, das wird es nicht mehr so schnell gehen.
Der Gold-Simi aus dem Toggenburger gestern in seiner Heimat also echte Freudenjubel ausgelöst. Und das natürlich völlig zu Recht. Im Bistum Chur gibt es Verdachtsfälle wegen sexuellen Übergriff von einem Chile-Mitarbeiter. Das schreibt heute die Zeitung Sonntag. Der Domherr vom Bistum Chur, der Christoph Gassetti.
Also ich kann bestätigen, dass in unserer Diözese Anzeige erstattet worden ist gegen eine Person wegen einem sexuellen Übergriff. Sobald ich mir dazu sage, könnte ich die Ermittlungen erschweren oder behindern.
Am Mitarbeiter von der katholischen Kirche wird vorgeworfen, eine Frau sexuell belästigt zu haben. Zurzeit prüft die Staatsanwaltschaft vom Kanton Graubünden, ob ein Verfahren eröffnet wird. Und in zwei anderen Fällen prüft das Bistum Chur, ob weitere Anzeigen wegen sexuellen Übergriff gemacht werden. In Davos sorgt eine anonyme Anti-Zürich-Aktion für rote Köpfe. Im Wintersportort kleben seit Tagen an Hausmauern und Laternenpfählen zürichfindliche Kleber. Jetzt hat der Landrat von Davos reagiert. Er verurteilt die Aktion aufs Schärfste, wie der Landammann Hans-Peter Michel sagt.
Die Leute sagen sich mit einem gewissen Recht, ja, wenn wir jetzt Davos nicht mehr willkommen sind, dann gehen wir auch nicht mehr dort. Und das ist genau das, was wir verhindern wollen, dass das unnötig auch noch aufgeschaukelt kommt, weil es wirklich das Werk von Einzelnen sind, die nicht einmal in Davos heimisch sind. Zürcher, wie alle anderen Gäste auch, sind bei uns sehr willkommen.
Hinter dieser Anti-Zürich-Kleber-Aktion stecken laut verschiedenen Medien Jugendliche aus dem Kanton Schaffhausen. Wegen dem befürchteten Image-Schaden schaltet sich jetzt auch der Tourismusdirektor von Davos ein. Er fordert den Schadenersatz der Verantwortlichen. Offenbar haben schon viele Zürcher Gäste ihre geplante Ferien zu Davos storniert. Gegen den geplanten Millionenbau von einem internationalen Bankenrechenzentrum zu Diessoven im Thurgau sind zwei Einsprachen eingegangen. Hinter dem Projekt steht Zwift. Das Unternehmen wickelt Geschäfte für die grössten Banken weltweit ab. Zwift hat im Januar ein Baugesuch für eine 50 Millionen Franken teure unterirdische Anlage mit 70 Arbeitsplätzen drin eingereicht. Ein Schneebrett hat gestern am Nachmittag im Safiental im Kanton Graubünden zwei deutsche Skitourenfahrer verschüttet und getötet. Ein weiterer Verschütteter ist schwer verletzt geborgen und ins Spital auf Chur geflogen worden. Die neunköpfige Gruppe ist vom Safien aus Richtung Stretcherhorn unterwegs gewesen. Ein Beamten und eine Beamtin von der Stadtpolizei St. Gallen haben in ihrer Freizeit gekokset. Der Sicherheitsdirektor von der Stadt St. Gallen, Nino Gozio, bestätigt heute einen Bericht von der Sonntagszeitung.
Es ist, ich betone das, in der Freizeit gewesen. Es war eine ganz kleine Menge gewesen. Aber selbstverständlich muss man so etwas in der Polizei ernst nehmen und darum immer Disziplinarverfahren eröffnen.
Der Polizist und die Polizistin sind wegen dem Koks-Konsum vom Dienst suspendiert worden. Der 31-jährige Ostschweizer Journalist Daniel Rieser ist ein Jahr lang tief in die Fußball-Hooligan-Szene eingetaucht und hat darüber ein Buch geschrieben. Und was im Buch mit dem eigenartigen Titel «Feldwald Wiese» steht, ist kaum bekannt. Hooligans treffen sich abseits der Stadien für ihre Schlägereien. Und das andere Bild von Hooligans über Gewalt in den Stadien und warum es überhaupt Hooligans gibt, über das hat der Pius Kessler mit dem Daniel Rieser geredet.
Daniel Rieser, Fußball. Was bedeutet Ihnen das?
Fußball bedeutet mir gar nicht so viel. Also ich schaue sehr gerne das Spiel vom FC St. Gallen, aber es ist jetzt nicht so, dass es mein Lebensinhalt wäre. Es ist eher ein peripheres Hobby.
Aber ein Fan vom FC St. Gallen?
Ja. Ja.
Jetzt wäre ein Match heute Nachmittag. Wir haben das Gespräch aufgezeichnet, damit Sie ein Match können.
Genau, so ist es.
Und dann stehen Sie in der Fankurve?
Ja, stehe ich. Obwohl,
also zumindest im Kuchen?
Ja, obwohl ich muss jetzt gestehen, seit dem neuen Stadion bin ich nicht mehr so oft gegangen. Es hat aber auch berufliche Gründe gehabt. Ich glaube, der Grund ist, wieso dass ich da bin.
Also wenn Sie Heimweg nach dem alten Espenmoos, dann muss man vielleicht den Nicht-Fußball, der zuhören, sagen, das Espenmoos war ja das Heiligtum vom FC St. Gallen. Darüber haben Sie auch einen Teil von einem Buch mitverfasst.
Genau, ja. Ein bisschen Heimweg nach wie vor, mal, das stimmt. Ich bin letztes Mal in der neuen Arena gewesen und es ist schon nett, aber ich glaube, ich bin dort ein bisschen konservativ. Aber ich gewöhne mich dann schon noch dran.
Jetzt sagen Sie, Sie sind ein Fan vom FC St. Gallen, aber Sie sind kein Hooligan.
Nein.
Oder gleich ein bisschen?
Nein, definitiv nicht. Das habe ich im letzten Jahr sehr deutlich gemerkt, dass ich kein Hooligan bin.
Aber Fahnen schwenken, ein bisschen Bier rumschütten?
Ja, ein Bier rumschütten würde ich mir jetzt noch vielleicht...
Das sind aber noch keine Hooligans.
...in einem guten Event dazu verleiten. Aber nein, das ist definitiv noch kein Hooligan.
Sie haben sich jetzt ja lange mit Hooligans oder mit dem Wesen vom Hooligan auseinandergesetzt. Ihr Buch heisst «Feld, Wald, Wiese, Hooligans in Zürich». Also eigentlich ein völlig irrer Titel für Hooligans, weil Hooligans gehören ins Stadion, oder?
Es hat viele Leute irritiert, den Titel «Feld, Wald, Wiese». Es hat aber nichts mit Landschaftsforschung oder so zu tun, sondern es geht um Hooligan-Szene, die sich auf, würde ich mal sagen, aufgrund der Repression der Polizei immer mehr vom Fußballalltag und von den Spielplänen entfernt und sich mit der gegnerischen Gruppe auf Felder und in Wälder und vielleicht sogar auch auf Wiesen trifft, um dort schlägern.
Also das ist ja etwas völlig anderes, wie das wir uns unter Hooligan vorstellen. Auch wenn man es im Fernsehen oder im Radio hört, dann heisst es, oh, Petarden ab, sind Hooligans rund ums Stadion. Sie sagen, und Sie haben es ja auch erlebt, die gehen in den Wald raus und verschlönen sich den Grind, auf Deutsch gesagt.
Genau, obwohl so schwarz-weiß ist es dann doch nicht. Es gibt nach wie vor die klassische Hooligan-Szene, die sich auch rund um das Stadion umtreibt. Jetzt die, die man vielleicht oft meint, sind dann eher... Die Ultras, das ist eine Bewegung, die es seit etwa 10 Jahren in der Schweizer Stadien gibt. Das sind dann auch die, die einerseits im öffentlichen Bewusstsein sehr kreativ sind und singen und Fahnen schwenken und andererseits dann die Streitfrage immer wieder raufbringen mit dem Feuerwerk, ob jetzt das gefährlich ist oder ob das schön ist.
Also die Pyros, wie es auch heisst.
Genau.
Aber das ist nur mal ein bisschen etwas anderes. Eben in Ihrem Buch geht es um die Hardcore-Hooligans.
Genau. Und zwar die Gewalt suchen, die ans Spiel gehen, um sich mit den gegnerischen Hooligans prügeln. Und die sind tatsächlich immer weniger rund ums Stadion anzutreffen. Nicht, weil sie jetzt irgendwie zur Einsicht gekommen sind, dass es Unbeteiligte können treffen, sondern weil die Protagonisten eigentlich alle, die Szene ist relativ klein, der Polizei bekannt sind und sofort von der Polizei angesprochen werden, wenn sie auftauchen.
Also die könnten eigentlich gerne in ein Stadion rein oder die kennt man einfach, das sind die grossen Schläger.
Wenn sie kein Stadionverbot haben, dann können sie natürlich ins Stadion rein, aber man kennt sie einfach, man kennt sie. Ich würde behaupten, die notorischen Hooligans sind in der Schweiz, die Szene kennen alle mit Vornamen und Nachnamen bekannt. Ich habe es nicht anders erlebt während meiner Recherche.
Jetzt Eben, in Ihrem Buch sagen Sie, haben wir vorhin gesagt, Sie gehen in den Wald raus und verschlönten an den Grind, dann ist wieder fertig, die organisieren sich, 10 gegen 10 oder 20 gegen 20 und fertig. Ist eine relativ kleine Gruppe. Mir kommt das manchmal vor, ich bin ein bisschen älter, wie Sie, Sie sind 30, mir kommt das vor weh. Früher in der Schule, da haben wir nach der Schule abgemacht und abpasst im Wald und haben dann an den Grind verschlagen. Es war aber keine Polizei und wir waren keine Hooligans gewesen und nichts.
Ja, es ist natürlich auch so, ja. Also, ich meine, die einen vom einen Club, vom Club A, treffen sich mit denen vom Club B irgendwo auf einem Feld und sagen so, jetzt machen wir es unter uns aus. Und ja, ich nehme an, das gibt es seit E und E. Im St. Gallo Tagblatt hat es geheissen, das sei eigentlich Mittelalter. Und ich kenne mich zu wenig aus, ich bin kein Historiker, aber ich nehme an, das ist ein relativ klassisches Muster. Ja.
Und haben Sie herausgefunden, wieso dass die das machen?
Ja, weil sie eine hohe Gewaltbereitschaft haben, weil sie wollen kämpfen, weil sie wollen einmal reinhauen.
Und jetzt mal einfach gesagt, es gibt auch ein Zitat, wo sie die Polizei zitiert, die sagen, geht doch in den Wald raus, schlägern, das machen sie jetzt. Wieso muss man sich mit denen beschäftigen?
Ja, weil natürlich der Hooliganismus ist omnipräsent und ich bin zum Thema gekommen. Ich bin sozusagen aufs Thema aufgeklopft worden, jetzt betreffend den Zürcher Hooligans. Und es hat sich eine Tür aufgetan und dann habe ich die Chance ergriffen, weil es mich wundert hat, wer sind denn die Leute wirklich? Und ich habe dann schon gemerkt, die Szene ist viel vielseitiger und eigentlich auch ganz anders organisiert, als man es eigentlich wahrnimmt. Es existieren sehr viele Klischees, aber wenn man wirklich drin hineinschaut, dann ist alles nochmal ganz anders.
Also Sie sind da auch mitgezogen während dem Jahr mit denen, so falls Feld- und Wiesenkampf miterlebt?
Ja, also ein Feld-Wald-Wiesenkampf habe ich nicht miterlebt. Ich habe Videos gezeigt bekommen, ich bin sonst an Stadien mitgegangen. Aber die Feld-Wald-Wiesenkämpfe, dort ist die Gruppe, gerade die Zürcher Gruppe, extrem abgeschlossen. Weil man sich fürchtet vor der Polizei, man vertraut eigentlich niemandem, der nicht ganz genau zu dieser Gruppe gehört, weil man Angst hat, das könnte dazu führen, dass man dann auf dem Feld von der Polizei abpasst wird, weil die Polizei hat vielleicht schon einzelne Beamte denen Leute gesagt, mach es doch auf dem Feld, dann interessiert es niemand. Ich würde auch behaupten, die meisten Leute denken so, denken, ja, solange die sich im Wald
kriegen, das habe ich ja vorher gesagt,
doch, aber der Staat stellt sich natürlich dann doch offiziell auf den Punkt, dass er kein Freiraum hat, duldenrechtliche und dass jede Schlägerei ein Landfriedensbruch ist und darum die Geschichten auch verfolgt.
Gibt es denn auch die Grauzone von diesen Fans, die wo langsam zu Hooligan werden und dann eben zu dieser Gruppe am Schluss auch gehören?
Ja, ich denke,
wird jeder... Wird da angeworben? Was haben Sie da können?
Es wird, also klassisch ist es sicher früher immer so gewesen, man ist zuerst ein Match und dann ist man immer mehr in die Szene reingerutscht. Heutzutage, aber das hat sich sehr verändert, auch in Deutschland, dass in diesen Feld-Wald-Wiesen-Hooligan-Szenen auch immer mehr Leute angeworben werden, die mit Fußball überhaupt nichts zu tun haben, sondern die zum Beispiel gut können Kickboxen oder sonst irgendwie gut können prügeln können. Und dann lädt man die sozusagen ein, Teil von der Gruppe zu werden. Mit Fußball hat dann Sepp überhaupt nichts mehr zu tun.
Aber die Szene muss ihnen schon eigentlich sehr zu denken geben. Das ist ja etwas, was man bisher eigentlich gerne kennt oder nicht gewusst hat.
Ja, es hat mir ehrlich gesagt zu denken gegeben, aber gleichzeitig bin ich nicht mit dem moralischen Anspruch an die Geschichte, das hätte ich nicht gemacht. Es hat mich einfach in dem Moment wundergenommen als Reporter, wie funktionieren die Leute, was sind das für Leute und was läuft da ab. Ich kann nicht mehr Diskussionen über das Für und Wider von Gewalt mit diesen Leuten führen, weil da werden wir sowieso ganz andere, hätten wir sowieso ganz andere Auffassungen.
Sondern einfach mal das Buch ist einmal nackt aufzeigen, was ist rum.
Genau,
und
das geht es, ja.
Jetzt kommen wir nachher noch auf die Hooligans-Witz zurück, aber auch Ihre Arbeit sind ein Jahr lang geschafft. Das ist eigentlich noch schön, wenn man kann als Reporter oder als Journalist oder was sind Sie eigentlich, irgendetwas zwischen Ihnen?
Ja,
ein Jahr lang in so einer Geschichte sein.
Ja, das klingt jetzt schön, aber ich meine, es ist alles in meiner Freizeit entstanden. Ich bin einfach statt am Wochenende auszuspannen, also ich arbeite 80%, bin ich an die Match und bin mit diesen Leuten umgezogen. Also es ist eigentlich alles peripher gelaufen, entweder am Morgen früh oder am Abend spät oder am Wochenende.
Also so noch Zusatz.
Zusatz.
Und jetzt im Nachhinein, spüren Sie etwas von dem, was das Buch draußen ist? Oder gibt es Repressionen auch? Oder gibt es Hooligans, die sagen, Himmel, da hätte man nicht dürfen schreiben? Haben Sie sich abgesichert?
Ja, ich habe mich sehr, sehr gut abgesichert. Man darf nicht unterschätzen, also es ist eine relativ gefährliche Szene. Es hat reflektierte Leute darunter, aber auch ganz andere Leute. Und gerade die Zürcher Hooligan-Szene. Aber ich habe mich im Vorfeld sehr, sehr gut abgesichert. Es hat immer wieder heisse Momente gegeben. Und auch jetzt habe ich gemerkt, was Buch angekündigt worden ist, definitiv, bevor es dann draussen war, sind sehr viele Leute sehr, sehr nervös gewesen. Mhm. Aber ich habe mich gut abgesichert und also ich habe keine Repressionen oder so müssen
also so, erdulden. Wenn man es kennt, so ein klassischer Journalismus, oder wenn man bei Wirtschaftskapitän etwas hat, man muss es autorisieren lassen.
Ja.
Entschuldigung, gesagt, da dürfen Sie schreiben, da nicht.
Ja, nein, so würde ich nicht sagen. Ich meine, Zitat habe ich nicht zum Gegenlesen gegeben, weil das macht man, das kann auch jeder Lokalpolitiker darf das. Aber das gesamte Werk und dort, wo sie nicht zu Wort kommen, das habe ich ihnen nicht gezeigt. Und es ist ihnen auch immer klar gewesen, dass ich mich nicht irgendwie verherrlichend mit ihnen beschäftige. Also, dass ich nicht irgendwie sie in den Himmel hochlobe, sondern dass ich einen ehrlichen Einblick will. Und das haben sie akzeptiert, unter einer bestimmten Bedingung haben sie es akzeptiert. Und sie haben gesagt, wenn wir dir einen Einblick geben, dann wenn wir von dir garantiert haben, dass niemand wegen dem Buch ins Gefängnis muss. Also es soll eigentlich niemand erkennbar sein und bis auf eine Person ist auch niemand erkennbar.
Gibt es Erkenntnisse jetzt für Sie aus der Ostschweiz, in der Ostschweizer oder Umfeld FC St. Gallen, Hooligan-Szene? Was haben Sie daraus gelernt oder was haben Sie Neues erlebt? Gibt's, oder einfach gefragt, wie viele so Schlägergruppen gibt es rund um den FC St. Gallen?
Um den FC St. Gallen? Ja. Ja, da müssen Sie die Polizei fragen. Ich habe mich ja vor allem mit den Zürcher beschäftigt, aber es gibt durchaus in St. Gallen auch.
Aber die werden ja auch Verbindungen haben, das wird man.
Ja, und das wird im Buch auch thematisiert. Es gibt Verbindungen und es gibt auch vor allem immer wieder Auseinandersetzungen. Ich bin auch dort einem Abend dabei gewesen, wo es in St. Gallen sehr heftig geknallt hat. Da sind aber verschiedene Gruppen involviert gewesen.
Es ist immer noch sehr alles verstrickt.
Dort ist es auch sehr unklar, wer denn letztlich eigentlich den Angriff wirklich gemacht hat. Das hat dort, aber da kann ich auch nicht zu viel sagen darüber.
Wenn Sie jetzt müssten Lösungen vorschlagen, im Moment wird eben viel geredet über Hooligan, es gibt kein Bier mehr im Stadion oder hin oder her, oder man muss Video und sofort aburteilen und alles zusammen. Wenn Sie müssen Lösungen vorschlagen, in welche Richtung muss es gehen?
Also sicher nicht in die Richtung Kollektivstrafe, dass man sagt, Alkoholverbot für das ganze Stadion, weil das von dem halt überhaupt nicht. Ich will als Matchbesucher, der sich für Fußball interessiert, können mein Bier trinken. Ich persönlich, meine persönliche Meinung ist, dass ich eher tendiere Richtung Fanprojekt, dass man sehr viel erreicht, wenn man die Fans, selbst die Hooligans, die sich eben doch noch für Fußball interessieren und wo der Verein wichtig ist, irgendwo abholt. Weil ich habe das Gefühl, solange wenn die Leute eine Nähe haben zum Verein, kann man sie irgendwo abholen. Und ich tendiere weniger zu dieser voll repressiven Schiene, die auch in St. Gallen teilweise gefordert wird von der Polizeidirektorin, weil ich das Gefühl habe, dort sind einfach in den letzten Jahren ist sehr viel gemacht worden und gleichzeitig extrem wenig erreicht worden.
Also unterm Strich Reden statt Polizeimundur?
Ja, aber also das mit Abstufungen, also es ist unglaublich schwierig, vor allem wenn man sich mit dieser Szene intensiv beschäftigt hat. Es ist alles einfach nicht schwarz-weiß und es gibt einfach keine Patentlösung.
Keine Patentlösung. Aber wenn Sie jetzt einen Match gehen, wir haben es aufgezeichnet, das Gespräch, gehen Sie heute, nachdem das Buch draußen ist, und so auch mit einem anderen Gefühl die Menschen?
Ja, ich würde sogar sagen, ich gehe jetzt heute wieder mal mit einem entspannten Gefühl am Match. Ich bin jetzt ein Jahr nicht mehr gegangen aufgrund von dieser Recherche. Ich musste auch dort ein bisschen aufpassen, dass ich nicht irgendwie zwischen Fronten geraten. Weil ich einfach meinen Fokus auf diesen Zürcher hatte. Und so ist es einfach, wir müssen eigentlich aus dem Fußball rausnehmen in diesem Jahr.
Der Daniel Reiser, Ostschweizer Journalist und Buchautor über sein Fußball-Hooligans-Buch, ist das gewesen. Mit ihm geredet hat der Pius Kessler. Den Regionalsport gibt es hier bei uns jetzt am 10 vor 6.
Sport regional.
Der FC St. Gallen verliert gegen den Tabellenführer IB daheim mit 1:2. Und beim EHC Arosa denkt man schon mal an Aufstieg in die Nationalliga B. Der FC St. Gallen verliert im Spiel gegen den Tabellenführer IB 1:2. Mehr dazu in ein paar Minuten. In der Challenge League gewinnt Vaduz gegen Gossau mit 2-0 und Wiel schlägt auswärts Thun mit 3-1. Für die grösste Erfolgsmeldung aus der Ostschweizer Sportwelt hat gestern Abend der Daggenburger, der Skispringer Simon Ammann, gesagt. Mit seiner vierten Olympia-Goldmedaille ist er zum erfolgreichsten Schweizer Olympiateilnehmer von allen Zeiten geworden.
Ich glaube, solche Sachen zu hören ist sicher schön, aber irgendwo muss es gleich normal bleiben, auch das, was jetzt kommt vielleicht. Aber es wird sich eine gescheite Vier geben und ja, ich weiss, ich habe ein paar Mal darüber nachgedacht, es hat mich wirklich so nervös gemacht, dass ich besser lieber gerne dran denke. Und nicht so, glaube ich, geht es mir immer noch so.
Ein erleichterter Simon Ammann. Der Freitag kommt daheim in Daggenburg, wo er dann von der Gemeinde offiziell empfangen wird. Weitere Ereignisse aus der Ostschweizer Sportwelt von dem Wochenende jetzt in der Zusammenfassung von Thomas Zuberbühler.
Zuerst Handball. In der Nationalliga A hat Gossau den Vertrag mit dem Goalie Holger Hug um 2 Jahre verlängert und auch der Verteidiger Andreas Krapf bleibt noch eine Saison länger bei den Fürstenländern. Zu den Resultaten. In der Nationalliga B verliert Arbon die Steffisburg mit 25-31 und in der ersten Liga gewinnt Brugge Fides auswärts gegen Kloten mit 33-24. Romanson gewinnt ebenfalls mit 33-25. Kreuzlingen verliert Zwedenschwil mit 28-34. Dafür gewinnt Appenzell nämlich Zwolle mit 37-25. In der Nationalliga A von den Frauen schlägt Brühl Winterthur mit 39-21. Othmar verliert zu Thun hingegen mit 22-35. Zum Unihockey. In den Playoff-Viertelfinals der Männer verliert Malanz gegen Chur im Penaltyschiessen mit 3-4. Jetzt kommt es zum entscheidenden 5. Spiel zwischen den beiden Mannschaften. Und bei den Frauen gewinnen die Tabellenführerinnen von Chur zu Burgdorf mit 8-4. Wasserball, Kreuzlingen gewinnt zu Genf mit 8-6. Und Eishockey, in der Abstiegsrunde der ersten Liga gewinnt Weifelden auswärts gegen Wetzikon mit 6-3.
In der Aufstiegsrunde der Erstliga spielt der EHC Arosa zurzeit gegen Frauenfeld. Es ist das entscheidende Spiel, wer in die Playoff-Halbfinals kommt und so die Chance für einen Aufstieg kann wahren. Arosa, der schon 9-mal Schweizer Meister war und damit der dritt erfolgreichste Eishockey-Club vom Land, hat sich den Aufstieg zum klaren Ziel gesetzt. Nur nicht schon in dieser Saison. Thomas Zuberbühler.
Der Aufstieg in die Nationalliga B kämpfte für den EHC Arosa nämlich ein bisschen verfrüht. Angepeilt hat man in der Chefetage den Erfolg nämlich erst für 2 Jahre. Wenn es jetzt also schon wieder klappen, dann müsste im Club noch einiges gehen, sagt der Präsident Roger Meyer.
Wir sind sicher von den ganzen Strukturen noch nicht so weit, dass wir sagen können, wir wären jetzt definitiv bereit, um in die Nazi B aufzusteigen. Also das heisst vor allem auch die Strukturen im organisatorischen Bereich, was den Spielbetrieb als solches betrifft, aber auch natürlich die Vereinsführung als solches. Also man müsste da sicherlich noch auf die Suche gehen von einem Geschäftsführer.
Es sind aber nicht nur organisatorische Probleme, die der EHC Arosa bei einem Aufstieg müsste lösen. Noch viel wichtiger wäre, dass die Clubkasse genug gefüllt wäre. 1 Million zusätzlich müsste der EHC Arosa laut seinem Präsident können aufbringen, damit der Betrieb in der Nationalliga B überhaupt möglich wäre, auch weil die Mannschaft weiter müsste reisen für ihre Spiele. Am Geld soll es aber nicht scheitern.
Wir sind nicht so weit, dass wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt schon sagen, Multimillion, die ist da. Aber wir haben zumindest einmal Signalisationen da, die würden sagen, wenn sie wirklich eintreffen würden, dass sie uns entsprechend würden unterstützen.
Das Geld für die Lizenz für die Nationalliga B, das wäre also schon halbwegs gesichert. Und mit den Leistungsträgern im Club ist die Vereinsführung auch schon über eine Zukunft in der Nationalliga B am Reden. Es sieht also gut aus. Trotzdem wird sich der Präsident Roger Meyer alle Optionen offen behalten. Sprich, wenn denn der Aufstieg wird Tatsache werden, dann müsste man sich beim EHC Arosa nochmal genau überlegen, will man jetzt schon rauf oder doch noch warten?
Das könnte durchaus eintreffen. Wie gesagt, wir sind wirklich hinter der Kulisse dran und probieren alles möglich zu machen. Wir müssen uns dann zumindest zu dem Zeitpunkt nicht vorwerfen, nicht alles unter Not haben. Aber ja, also wenn wir jetzt heute wirklich den Match noch gewinnen sollten, dann wird nochmal richtig geweibelt hinter der Kulisse. Das ist ganz sicher so.
Der Präsident vom EHC Arosa ist das im Beitrag von Thomas Zuberbühler. Und jetzt schalten wir in die AFG-Arena, wo der FC St. Gallen gegen den Tabellenführer IB mit 1-2 verloren hat. Der Hannes Gunzenreiner hat den Match für uns angeschaut. Eine verdiente Niederlage.
kann man so eigentlich nicht sagen, obwohl Berner natürlich ganz klar in den Phasen, wo sie Goal erzielt haben, glücklich gewesen sind. Aber der FC St. Gallen hat über die gesamte Distanz von dem Spiel wirklich herzhaft gekämpft. Und am Schluss hat ganz wenig gefehlt. St. Gallen haben ja nach dem 2:0 durch die Regazzoni in der 78. Minute können das 1:2 durch den Merenda erzielen. Und dann haben sie wirklich nochmal alles in Angriff geworfen und sind ganz nahe vor dem Ausgleich gewesen. Aber es hätte nicht sollen sein heute. Aber trotzdem eine starke Leistung und vor allem kämpferische Leistung vom FC St. Gallen. Aber ein bisschen wird der Trainer auch heute wieder mit der Chancenauswertung hadern. Schlussresultat in St. Gallen vor 13.373 Zuschauerinnen und Zuschauer. St. Gallen Liebe 1:2.
Johannes Gunzenreiner war das mit dem Schlussbericht aus der AFG Arena. Es wird bald einmal 3:03. Sie hören DRS1, Regionaljournal Ostschweiz, die Wetteraussichten und die wichtigsten Themen vom Sonntag. Im Bistum Chur gibt es Verdachtsfälle wegen sexuellem Missbrauch. Wie die Zeitung Sonntag heute berichtet, hat das Bistum und das Opfer bei der Staatsanwaltschaft Anzeige gegen einen Mann gemacht. Ein Mitarbeiter von der katholischen Kirche wird vorgeworfen, eine Frau sexuell belästigt zu haben. Zurzeit prüft die Staatsanwaltschaft vom Kanton Graubünden, ob ein Verfahren eröffnet wird. In zwei anderen Fällen prüft das Bistum Chur, ob weitere Anzeigen gemacht werden wegen sexuellen Übergriffen. In Davos sorgt eine anonyme Anti-Zürich-Aktion für Unruhe. Im Wintersportort kleben seit Tagen Ausmuren und an Laternenpfählen zürichfindliche Kleber. Der Landrat von Davos verurteilt das aufs Schärfste. Hinter dieser Anti-Zürich-Kleber-Aktion steckten laut verschiedenen Medien Jugendliche aus dem Kanton Schaffhausen. Wegen dem Image-Schaden fordert jetzt der Tourismusdirektor von Davos Schadenersatz. Ein Schneebrett hat gestern am Nachmittag im Safiental im Kanton Graubünden zwei deutsche Skitourenfahrer verschüttet und tötet. Ein weiterer Verschütteter ist schwer verletzt worden und geborgen worden und dann ins Spital auf Chur geflogen worden. Die neunköpfige Gruppe ist von Safien aus Richtung Stretcherhorn unterwegs gewesen. Und jetzt zum Wetter mit der Christine Jutz von SF Meteo.
In der Nacht wird es föhnig und es ziehen immer wie mehr Wolken auf. So vom Misox bis ins Oberengadin gibt es stellenweise auch ein bisschen Regen oder Schnee. Die Temperaturen sinken der Nacht zu Chur auf 2 Grad. Im Engadin gibt es zwischen 0 und plus 5 Grad. Morgen bleibt es in Südbünden zuerst einmal bewölkt und zum Teil auch noch nass. Am Nachmittag ist es dann aber auch dort meistens trocken und es gibt ein paar Aufhellungen. Sonst ist es morgen in Ostschweiz und auch in weiten Teilen von Graubünden mit dem Föhn recht sonnig. Der Föhn blaset zum Teil mit 70 bis 90 km pro Stunde durch Täler. Temperaturen liegen morgen zur Overedo bei 6 Grad, Zwiefelden bei 10, Thusis bei 11 und in den Föhnregionen bei 13 Grad. Am Dienstag lässt der Föhn nach, es ist wechselnd bewölkt mit Sonne und der Tag durch aber auch ein bisschen Regen. Die Schneefallgrenze liegt bei 1500 Meter.
Das war Christine Jutz aus der Wetterredaktion von SF Meteo. So viel von uns und der Prognose für die nächsten paar Tage. Das Regionaljournal Ostschweiz am Sonntag, 21. Februar, war das. Die Abendsendung zum Abladen und Nachlesen. Wenn immer Sie Lust haben, können Sie machen im Internet als Podcast auf regionaljournal.ch. Die Adressen auch für Informationen aus Ihrer Region rund um Tour. Am Mikrofon war und zeigt den schönen Abend der Sascha Zürcher.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.